tröste mich. Ich habe erst einmal erlebt, dass ein Mensch sowas sagt, also Trost ganz aktiv einfordert beim Gegenüber. Dieser Mensch hat sehr geweint, war so um die 3 Jahre alt und mein Kind. Wir Erwachsenen, wir machen es irgendwie nicht mehr. Also Trost einfordern und sagen, ich brauche jetzt die Umarmung, mach was. Wir tun uns auch manchmal schwer damit, ihn zu spenden, auch wenn wir vielleicht ganz deutlich spüren, dass jemand ihn braucht und uns womöglich hilflos oder überfordert fühlen. Madeleine Hofmann war Anfang 30, frisch verheiratet, erfolgreich als Freiberuflerin und sie bekommt die Diagnose Brustkrebs mitten ins pralle Leben rein und so kommt dann irgendwann das Nachdenken über das, was uns Trost schenkt, zu ihr. Ihre Gedanken und ihre Erlebnisse hat sie aufgeschrieben. Der Band heißt Trost, was wir alle brauchen. Schönen guten Morgen, toll, dass Sie da sind, Frau Hofmann.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Ich hätte so gedacht, bei einer Krebsdiagnose kommt man womöglich auf alle möglichen Dinge zu sprechen und dann vielleicht auch nachgelagert zu schreiben. Trost wäre gar nicht so unter meinen Top 3 gewesen. Wissen Sie noch, wann sich dieser Gedanke zum Denken so geformt hat?
Der Gedanke zum Denken? Ja, also natürlich hat das so eine Weile irgendwie gearbeitet. Ich konnte das am Anfang gar nicht so selbst so benennen, glaube ich. Also das Wort Trost hat jetzt erstmal während der ganzen Therapiezeit für mich auch nicht so eine Riesenrolle gespielt. Ich war da schon auf der Suche, aber ich wusste nicht so genau nach was, ne? Aber ich habe auf jeden Fall dann gemerkt, dass auch im Rahmen dieser Offenheit, mit der ich auch mit meiner Krankheit umgegangen bin, sind ganz viele Menschen auch auf mich zugekommen und haben ihre Geschichten geteilt. Nicht nur Krankheitsgeschichten, sondern auch, wenn sie jemanden gepflegt haben oder jemanden verloren haben oder unerfüllten Kinderwunsch hatten, was auch immer. Sie haben auf einmal sich geöffnet, weil ich mich verletzlich gezeigt habe. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ah ja, krass, die haben eigentlich so richtig darauf gewartet, dass ihnen auch mal jemand zuhört. Mhm. Und das funktioniert aber anscheinend oft gar nicht so richtig in unserem, nicht mal in unserem Umfeld. Also irgendwie können wir das nicht. Und dann habe ich mir überlegt, nee, das geht ja gar nicht. Da müssen wir doch mal drüber reden. Da müssen wir was machen.
Und das verbindet, also Leid verbindet ja. Und Sie sagen, es gibt das Bedürfnis, über leidvolles Erleben zu sprechen, was ja an sich schon trostreich sein kann, dass man weiß, ach, das Gegenüber, das kann das aufnehmen, das kann das verarbeiten und auch nachvollziehen, was ich hier fühle. Wieso, wenn das Bedürfnis da ist, machen wir es nicht einfach?
Ja, ich glaube, es ist auch so eine Herausforderung, ne? Also sich so verletzlich zu zeigen, erfordert ja auch erstmal irgendwie ein bisschen Mut, ne? Und dann hat man einfach auch Angst, glaube ich, vor der Reaktion oft. Und viele Reaktionen sehen ja auch so aus, dass es erstmal totale Überforderung ist. Und dann können wir es oft nicht so gut aushalten, dass wir einfach mal zuhören, wenn uns jemand was erzählt, sondern wir reagieren dann ja ganz schnell oft mit irgendwie Ratschlägen oder sagen so, naja, so schlimm ist es schon nicht und so. Meinen das ja total gut, aber das ist ja letztlich was, was eigentlich die Person, die gerade was Schlimmes erlebt, gar nicht so unbedingt hören will. Und ich glaube, deswegen traut man sich da oft nicht.
Sie haben gesagt, Sie sind sehr offen damit umgegangen. Sie beschreiben aber im Buch auch erstmal so eine Phase der Verweigerung, wo Sie alle Konzerttickets, die Sie haben und alle Verabredungen und alle beruflichen Auftritte absolvieren, als wäre nichts, obwohl natürlich ganz eklatant was ist. Wie lange hat das bei Ihnen gedauert, bis das einsickern konnte und Sie sich dem dann auch als Thema stellen konnten?
Ja, das war natürlich erstmal so ein Trotz, ne, diesem Tumor gegenüber, aber auch, wo ich mir dachte, nö, das sehe ich jetzt gar nicht ein, dass der jetzt hier so uneingeladen kommt und dann alles irgendwie über den Haufen wirft. Und irgendwann habe ich dann einfach auch gemerkt, okay, ich habe einfach auch nur eine begrenzte Energie, ne, auch in dieser Therapiezeit. Dann musste ich auch einsehen, dass ich das jetzt nicht mehr alles so machen kann wie vorher. Das ging einfach nicht, weil ich das gebraucht habe, die Energie einfach für das Durchstehen dieser Therapie.
Und Sie sagten, Sie sind dann sehr offen damit umgegangen. War Ihnen das von Anfang an klar, dass Sie dann freimütig darüber sprechen werden und sprechen können? Oder wie war der Weg hin zu dieser Offenheit?
Nee, das war irgendwie von Anfang an nicht so klar. Es gab ganz viele verschiedene Phasen. Aber irgendwann bin ich so an den Punkt gelangt, wo ich gemerkt habe, so ja, ich weiß auch nicht, also ich treffe mich mit Menschen, die erzählen mir ja auch aus ihrem Alltag, ne? Die erzählen mir, weiß ich nicht, dass sie jetzt schon den 100. Kuchen gebacken haben, damit sie in ihrer Wunschkita ihr Kind unterkriegen oder so. Und mein Alltag war halt einfach irgendwie fast jeden Tag ins Krankenhaus gehen und ständig irgendwelche Untersuchungen. Und irgendwie habe ich das immer zurückgehalten, weil man will ja auch nicht alle runterziehen. Aber irgendwann dachte ich mir, nee, das geht nicht, weil das ist jetzt ein Teil von mir. Das gehört
Alltag.
Zu meinem Leben, das ist mein Alltag. Und wenn ich befreundet bleiben will mit diesen Menschen, dann muss ich auch den Alltag irgendwie teilen können.
Und da haben Sie nicht nur Gutes erlebt, also ich erinnere mich an eine Passage, da beschreiben Sie, Sie haben unterschiedliche Auftraggeber, sind als Freiberuflerin unterwegs gewesen und nicht jeder Arbeitgeber, nicht jede Arbeitgeberin war da besonders verständnisvoll, also da wurden Sie teils auch einfach ausgeschlichen.
Ja, das ist natürlich auch mal so ein Deckmantel des eigentlich Entgegenkommens. Ne? Also erstmal so gut gemeint, du kannst dich aus allem rausnehmen, nimm dir die Zeit und so. Aber dann irgendwie einfach so, genau, und ausschleichen teilweise. Ne? Also das war ganz unterschiedlich, das trifft nicht auf alle zu. Aber das ist natürlich dann schon sehr verletzend, wenn man dann irgendwie dann auch merkt, ja, es ist schön, dass ich meinen Raum bekomme für diese Genesung. Aber irgendwie will man ja schon auch irgendwie gebraucht werden oder Teil eines Teams sein.
Und zur Weihnachtsfeier eingeladen werden.
Genau, ja.
Was dann Ihnen versagt geblieben ist. Haben Sie das im Nachgang dann nochmal thematisiert? Ich fand den Umgang jetzt nicht so dufte.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Da war ich dann einfach froh, dass ich dann eigentlich damit nichts mehr zu tun haben musste. Ich bin da dann auch nicht geblieben. Ne? Also es ist dann schon auch sind dann schon so Einschnitte, man sortiert sich ja dann auch ganz neu. Und wenn man dann merkt, dass man irgendwo als Person nicht so wertgeschätzt wird, ist es, glaube ich, gerade nachdem man irgendwie das Einschneidendes erlebt hat, oft so, dass man sagt, okay, möchte ich das wirklich weitermachen? Oder nehme ich meine Zeit lieber irgendwo mit hin, wo sie auch wirklich wertgeschätzt wird?
Wir sprechen gleich weiter, aber zuvor würde ich gerne ein Stück Musik hören und es gibt eine Playlist zum Buch auf Spotify und natürlich, das wissen alle intuitiv, Musik spendet Trost. Und vielleicht erzählen Sie uns, wieso Sie den Song ausgewählt haben, den wir gleich hören werden.
Ja, den Song, den wir gleich hören werden, der kommt in einem Disney-Kinderfilm vor, Coco heißt der. Und der befasst sich mit der mexikanischen Kultur und mit dem mexikanischen Trauern. Und die mexikanische Kultur, ich habe mal eine Zeit lang in Mexiko gelebt, die hat mir auf vielen Ebenen ganz viel Trost gespendet. Das Essen natürlich, immer totales Soul-Food, Comfort-Food und die Musik, aber auch Frida Kahlo zum Beispiel, die mexikanische Künstlerin, die auch mit Krankheit zu kämpfen hatte von klein auf. Ihre Biografie hat mir auch total viel Trost gespendet und deswegen steht dieses Lied nicht nur für diesen schönen Film, sondern für die ganze Kultur.
Und wir hören hier Gael García Bernal, den Schauspieler, der aber dieser Comicfigur Coco seine Stimme leiht. Und der Song heißt Remember Me in Klammern Lullaby.
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way. Until you're in my arms again. Remember me.
Sehr schön, wenn Menschen, die das singen, nicht gewöhnt sind, dann auch nicht so versuchen zu tun, als wären sie es. Hier haben wir den Schauspieler Gael García Bernal gehört mit einem Wiegenlied, Remember Me. Madeleine Hoffmann ist bei mir zu Besuch. Wir sprechen über Trost, das Buch, das Sie geschrieben haben, über Ihre Krebserkrankung, die Sie veranlasst hat, überhaupt über dieses Thema nachzudenken. Haben Sie diesen Film dann gesehen in der Zeit Ihrer Krankheit oder im Schreibprozess? Oder war dieser Song einfach immer bei Ihnen?
Ich glaube, den habe ich tatsächlich erst später gesehen. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Aber es ist ja insgesamt ein Riesenprozess. Also in diesem Buch geht es ja nicht nur um die Krankheit und die Therapiezeit, sondern um die ganzen Jahre danach, auch die Pandemie und so. Ne? Und da sind ja in verschiedenen Phasen immer ganz verschiedene Dinge, ganz verschiedene Musik, verschiedene Filme und so weiter gewesen, die mich da begleitet haben. Und Coco war tatsächlich ein bisschen später.
Mhm. Jetzt waren wir vorhin an der Stelle, da haben Sie gesagt, Sie haben sich dann nach der Krankheit und nach dem Prozess, durch den Sie gegangen sind, auch die Menschen, mit denen Sie Zeit verbringen, nochmal anders ausgesucht, anders gewertet. Wo stecke ich Zeit rein, wo nicht? Wir sprachen über Arbeitgeber, die dann offenbar so wenig mit ihrer Diagnose umgehen konnten, dass sie gar keine Aufträge mehr bekamen und auch sonst keinerlei Rückmeldungen mehr, keine Einladungen zu sozialen Ereignissen. Wie war das im Freundeskreis? Also haben sich da auch Menschen, bei denen Sie gedacht hätten, da finde ich Trost, als welche entpuppt, die das nicht geben können? Und vice versa, andere, wo Sie vielleicht dachten, naja, ich erzähl's mal, aber glaube, die kann da vielleicht nicht gut mit umgehen, wo es dann genau anders verlaufen ist?
Also erstmal bei den Arbeitgebern war es natürlich auch total unterschiedlich, ne? Gab es auch super, super tollen Support. Und ja, so ist es im persönlichen Umfeld auch gewesen. Natürlich, also es hat sich herausgestellt, dass ich auf einmal viel tiefere Verbindungen mit Menschen hatte, mit denen ich vorher vielleicht, die ich vielleicht einmal im Jahr gesehen habe oder so. Und dann war es so, dass man sich relativ schnell ganz, ganz doll geöffnet hat und sich irgendwie auf einer anderen Ebene verstanden hat, weil die irgendwie auch irgendwas erlebt haben, was vielleicht nicht total vergleichbar war, aber es gibt ja ganz tausend Gründe, warum man irgendwie trostbedürftig ist oder so. Und man hat da einfach auf so einer anderen Ebene connected, also nochmal tiefere Beziehungen. Und andere, ja gut, es waren auf jeden Fall Leute dabei, die haben sich vielleicht gar nicht gemeldet. Das gibt es ja immer wieder. Ich glaube, das kennen viele Zuhörende bestimmt auch aus den verschiedensten Situationen. Und mit manchen, ja, da ist es dann irgendwann wieder okay, aber also ich habe das dann schon nochmal deutlicher gesehen. Das sind wirklich meine Menschen, auf die ich immer zählen kann und die wirklich also mich auch total überrascht haben mit ihrem Dasein in verschiedensten Varianten. Und dann gibt es halt diejenigen, die, mit denen bin ich immer noch befreundet, aber eher auf so ein, ja, wir unternehmen mal was, aber ich weiß, okay, das sind jetzt nicht unbedingt die, auf die ich vielleicht zählen kann, wenn wirklich mal was los ist.
Ist das geblieben über die Zeit der Krankheit und Heilung hinaus, diese tieferen Connections, diese tieferen Beziehungen, die sich dann da angebahnt haben?
Ja, auf jeden Fall. Also dass diese Tiefe geht nicht mehr weg. Wenn man sie einmal erreicht hat, das ist so was ganz Schönes, dann ja, dann hat man einfach diese Verbindung, ne? Und das ist total schön, also super wertvoll gewesen. Also ja, bin ich total dankbar, das ist geblieben, auf jeden Fall. Und das geht auch immer noch weiter. Ich erzähle ja jetzt eben auch weiterhin sehr viel über mich. Und ich merke einfach, wenn man anfängt, mal auch selbst was Persönliches zu erzählen, dann haben viele auch Lust, auch was von sich zu erzählen, preiszugeben. Und meistens führt das dann dazu, dass man ganz tolle Gespräche führt. Und ja, also ich habe für das Buch einfach unfassbar tolle, tolle, berührende Gespräche geführt.
Wie würden Sie jetzt Trost definieren? Das haben wir noch gar nicht gemacht in diesem Gespräch. Was ist das, was passiert zwischen zwei Menschen, wenn Trost eine Rolle spielt?
Also erstmal das Konzept des Buches ist es ja, dass es eine Inspirationsquelle ist, was Trost alles sein kann. Also ich glaube, es kann eben ganz, ganz viel sein, was natürlich immer erstmal passieren muss. Erstmal muss immer was Trauriges Schweres natürlich passieren, damit Trost überhaupt zum Einsatz kommt. Das ist natürlich so ein Merkmal, was erstmal nicht schön klingt. Aber ich finde, dass dadurch ja der Trost an sich was noch besonders Schöneres sein muss, weil er ja irgendwie gegen diese Traurigkeit auch erstmal ankommen muss. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es nichts ist, was einem dann total versöhnt mit dem, was einem gerade passiert ist. Dieses Leid ist ja immer noch da, was auch immer das, wie auch immer sich das zeigt. Aber es gibt einem vielleicht mal kurz so eine Verschnaufpause und wieder so ein Funken Hoffnung, ne? Und mir ist es einfach wichtig gewesen zu zeigen, dass Trost einfach eigentlich total schön ist, obwohl viele eigentlich davor Angst haben.
Aber warum ist diese Angst da?
Na, weil es ja total verknüpft ist eben mit diesem schlechten, traurigen, was vorausgeht. Und das ist natürlich, das will natürlich keiner gerne, aber da müssen wir auch ehrlich zueinander sein. Da müssen wir irgendwann, jeder muss da halt mal durch was Trauriges, was Schlimmes, Unerwartetes. Das gehört halt zum Leben dazu. Klar erwartet man das jetzt nicht mit Freude unbedingt, aber das ist, glaube ich, was uns total Angst macht. Aber der Trost an sich ist halt einfach was total Schönes, hat total viele Facetten und da findet, glaube ich, jeder irgendwie ob es jetzt im Essen, in Kunst, Kultur, ob das eben im Austausch ist mit anderen Menschen oder einer Umarmung, da findet, glaube ich, jeder was, was er ja selbst als tröstlich empfindet.
Sie beschreiben das sehr persönlich, ausgehend von der eigenen Erkrankung, aber bei Ihnen gibt es sozusagen im Buch auch Trost Next Level. Also Sie sprechen beispielsweise mit Aktivisten und Aktivistinnen, die jetzt nicht aus einem persönlichen Erleben hinaus sich ohnmächtig suchen, fühlen und Trost suchen in der Betätigung im Aktivismus. Also Sie abstrahieren sozusagen auch vom Persönlichen, aber ich würde trotzdem gerne mit einer persönlichen Aussage schließen. Da zitieren Sie Audre Lorde, die 1979 in ihr Krebstagebuch geschrieben hat: Ich hätte mir diesen Weg niemals freiwillig ausgesucht, aber ich bin froh, dass ich bin, wer ich bin und dass ich hier bin. Würden Sie das für sich ganz genau so unterschreiben? Also wenn Sie jetzt aus einem Paralleluniversum sozusagen den unversehrten Lebensweg wählen könnten, der es Ihnen ermöglicht, einfach mit Anfang 30 saftig rauszugehen ins pralle Leben und eben nicht in einen grauen Klotz namens Krankenhaus regelmäßig gehen zu müssen, würden Sie nicht diese unversehrte Option wählen?
Also in der Bedeutung, die auch Audre Lorde da dieser Aussage zumisst, würde ich es auf jeden Fall unterschreiben, denn was sie damit meint, ist, natürlich hätte ich lieber keinen Krebs gehabt, ne? Keine Frage, das ist nichts Schönes. Aber damit kam so viel, was ich total schätze und was ich nicht mehr missen möchte, dass ich trotzdem, dass ich sagen muss, nee, ich möchte jetzt auch nicht zurückgehen.
Das sagt Madeleine Hofmann über Trost. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, was wir alle brauchen. Wie gesagt, ein Buch, das einerseits sehr persönlich erzählt, schonungslos vielleicht auch auf jeden Fall sehr offen, aber eben auch auf anderen Ebenen abklopft und untersucht, was das ist, was zwischen Menschen passiert, die einander Trost spenden. Dieser Band ist erschienen bei Kein und Aber, funkelnagelfrisch rausgekommen. Also morgen ist der offizielle Erscheinungstermin. Gestern Abend gab es die Buchpremiere in der Fahimi Bar am Cottbusser Tor. Und diese 224 Seiten kosten je nach Darreichungsform 18 € oder 24. Ich bedanke mich für den Besuch bei uns.